Podcast zum Artikel Empathie und Mitgefühl im digitalen Zeitalter oder über das Erlernen der Mitmenschlichkeit. Erschienen im Magazin Sein, März 2020. Ich bin Clara Welten. Ich bin Fachfrau tiefenpsychologischer und spiritueller Therapien mit eigener Praxis in Berlin. Ich habe Psychoanalyse und Philosophie in Frankfurt am Main und Paris studiert. Daher ist meine Praxis auch zweisprachig und mich in Berlin spirituell aus- und weitergebildet. Schriftstellerisch forsche ich tiefenpsychologisch und in diesem Kontext neurodidaktisch und gesellschaftskritisch. Was hat mich bewegt? Vor über 2 Jahren begann ich, mich mit der Frage zu beschäftigen, wann digitaler Missbrauch beginnt, was dieser insbesondere mit unseren Kindern macht und welche gesellschaftlichen Gefahren sich daraus ergeben können. So schrieb ich mein aktuelles Buch, den Ratgeber für Eltern, Pädagogen und generell Interessentinnen, die Digitalisierung der Kinderstube, Miteinander leben oder nebeneinander existieren, erschienen in Edition Welten 2019. Wenn ich Missbrauch definieren möchte, dann ist es generell als ein zu früh und ein zu viel einzuschätzen. Die Altersangaben und die Quantität in Bezug zum digitalen Mediengebrauch variieren bereits. Kritisch formuliert je nach Ökonomieinteressen. Das Bundesministerium beispielsweise rät, den begleiteten Umgang nicht unter dem 3. Lebensjahr beziehungsweise ab dem 3. Lebensjahr. Das halten kritische Stimmen, wie auch meine, aufgrund unserer wissenschaftlichen Recherchen für viel zu früh. Weshalb? Beim Thema Missbrauch digitaler Medien ist immer zu bedenken, sobald digitaler Kontakt bei Kleinkindern hergestellt wird, noch bevor sie denken, sprechen, lesen oder gar alleine spielen können, entsteht quasi eine Sehnsucht, wird sofort ein ganz konkreter Reiz gesetzt nach dem Bildschirm. Das können wir auch in unserer Umwelt beobachten, beispielsweise in den öffentlichen Transportmitteln. Kleinkinder drehen nicht selten ihre Köpfe in die Richtung, aus der ein digitaler Gerätegebrauch erfolgt. Also hin zu dem Menschen, der gerade mit seinem Smartphone spielt. Missbrauch generell gesehen wird immer dann sichtbar, wenn das digitale Gerät nur noch schwer abgeschaltet werden kann. Und das geschieht uns sicher öfter, als wir meinen. Dank Gerald Hüther, dem deutschen Neurobiologen und Friedensforscher, wurde ich auch auf die damit im Zusammenhang stehenden biologischen Prozesse aufmerksam, die eine große Rolle bei der Entwicklung von Gefühlen spielen und auch dabei, wann Menschen eine Sehnsucht nach der virtuellen Welt entwickeln. Mein Fokus war herauszufinden, wie und weshalb dieses obsessive Begehren des Menschen entsteht. Dann im digitalen Raum so lange als möglich zu verweilen und das Gerät nicht mehr abschalten zu können, bis der in diese Scheinrealität eingesogene Mensch quasi seine Außenwelt als fremd, als bedrohlich, weil als unkontrollierbar empfindet. Ich erhielt dank meiner Forschungen Einsichten in die konkrete, bisher noch nicht dagewesene Problematik des digitalen Zeitalters, das immer stärker virtuell ausgerichtet ist. Übrigens auch in der Überwachungstechnologie, das sich schnell und quantitativ bewegt, das im Denken eher wiederholt als erschafft, das Informationen abruft, anstatt zu suchen und zu finden. Die Fernsehnachrichten, sie werden uns bereits vorgefiltert geliefert und wir schlucken sie. Also auf Knopfdruck wegschalten, was stört? Vorgefertigte Meinungen lesen, statt sich im Dschungel globaler Politik noch wirklich auskennen zu wollen oder zu können? so in eine eigene Welt kontrollierbarer Erfahrungen abtauchen wollen. Auch um unserem Ohnmachtsgefühl des ökonomischen, ökologischen und politischen Alltags zu entfliehen. Unsere Realität des Digitalen. Ich sitze in der Berliner U-Bahn und beobachte. Eltern, die ihrem Zweijährigen gerade das Smartphone in die Hand drücken, damit er durch Fragen stellen nicht weiter stört. Schulkinder von 10 Jahren, die sich nicht unterhalten, sondern die mit gekrümmten Rücken wie Hühner auf der Stange sitzen, ihren Blick immer nach unten richten, um SMS zu checken, Musik zu hören, Filme anzuschauen. Zwischendurch wird kurz mal der Kopf gehoben, um sich zu versichern, dass der Freund noch neben einem sitzt. Daneben sitzen Erwachsene, die sich vom anstrengenden Alltag erholen, indem sie Farbflecken auf einem kleinen Bildschirm verrücken. Erholung. Erholung in der digitalen Welt ist nicht selten synonym mit dem Abschalten vom gefühlten Dauerstress in der Realität. Das macht jeder Mensch anders. Jeder so, wie er mag. Ich beispielsweise lese mit großer Vorliebe Fantasy-Romane. Ein Phänomen unserer Epoche ist, dass wir uns im digitalen Raum nicht etwa draußen, sondern drinnen fühlen. Das heißt, dort im virtuellen Raum gibt es Freunde, gibt es Spielpartner, Gespräche, Vernetzungen, gibt es Musik und Austausch, Verbindungen, die Gefühle in uns auslösen. Vielleicht habt ihr es auch beobachten können, solange wir am Smartphone sind, fühlen wir uns interessanterweise nicht einsam. Das kommt erst hinterher, wenn wir das Gerät ausschalten und irgendwie leer zurückbleiben. Weshalb viele es dann so schnell als möglich auch wieder anschalten. Marie, eine Klientin aus meiner Praxis, formulierte es so: Wenn ich nicht immer eingeschaltet bleibe, dann fühle ich mich abgeschnitten, irgendwie draußen von der Welt, in der alles stattfindet, in meinen sozialen Netzwerken. Und der 9-jährige Alexander aus der Klasse meiner Tochter erklärte mir: Wenn ich spiele, dann ist das so toll, weil ich mich hier auskenne. Ich kann ja der Held sein, ich brauche nur zu wissen, wie das Spiel funktioniert, und schon bestimme ich. Das ist doch ziemlich cool. Cool ist es deshalb, weil die Welt da draußen, nämlich unsere reale Welt, ja ganz anders funktioniert. Nicht selten haben wir das Gefühl, nichts mehr entscheiden zu können. In dieser globalisierten, konfliktreichen Welt, die über unseren Bildschirm und in unseren Alltag flackert. Wenn wir noch weinen könnten, würden wir vor lauter Schluchzen wahrscheinlich nicht mehr auf die Straße gehen können. Denn hier, in unserer realen Wirklichkeit, fühle ich mich ja nicht selten als Opfer, und die vorgefertigte Auswahl der Informationen macht mit mir, dass die Gewalt der Negativnachrichten mich stumm schaltet. Tiefenpsychologisch zurück in den Mutterleib. Was Alexander über die Coolness der Kontrolle formuliert, das bestätigte meine tiefenpsychologische Analyse, ausgelöst von meinem tiefen Interesse, warum nur fungiert der digitale Raum als ein Erholungsort, als ein Ort der Sicherheit bei jung bis alt, bei dir und bei mir. Tiefenpsychologisches zu beobachten, im digitalen Raum schließen wir das Unbekannte, das Unkontrollierbare, das Fremde und Ohnmächtige aus. Wer den Apparat richtig bedienen kann, der ist Chef, der kontrolliert. Wir allein entscheiden dann in diesem Moment über unsere Wirklichkeit, was wir sehen möchten und was nicht. Wir erstellen eine digitale Blase, die zu unserer Welt, unserer eigenen Welt werden wird, die sich um uns herum schließt. Tiefenpsychologisch ist dabei entscheidend, dass sich der Mensch, ja per Definition, von einem Innen, dem Mutterleib, ins Außen entwickelt. Von der Einheit, der mütterlichen Symbiose, in die Differenz, hinein in die Fremde, wenn wir auf die Welt kommen. Von dem Umgebensein in einer Geborgenheit, beitragenden Wasserblase, dem Mutterleib, in dem wir über 9 Monate schwammen und zu Hause waren. Hinein in die Welt der Unterschiede und des Unbekannten. Übrigens auch schon rein physisch. Stell dir das einmal genauer vor. Wir verlassen das Element Wasser und treten in das weniger dichte Element Luft ein. Es verändert sich die Temperatur vom Innen, ungefähr 38 Grad, auf dem Weg ins Außen. Wir geraten von der Hülle der Zweisamkeit, die der Embryo als Einssein wahrnimmt mit seiner Mutter, in die Vielzahl, in die Mehrzahl vieler unterschiedlicher Menschen und Stimmen. Was beim Eintritt von Alexander in den virtuellen Raum geschieht, das definiere ich als eine Art Regression in diese Blase, ähnlich der schützenden Fruchtblase. Es kann sehr viel Zeit vergehen, bis Alexander fühlt, dass er sich damit immer mehr von der realen Welt entfernt. Er sieht dann nicht mehr, was um ihn herum passiert. Er taucht quasi ab oder ein in eine andere Welt, in die eines Ozeans, in dem er sich geborgen fühlt und in dem ihn auch nichts überfordert. Er bestimmt ja. Das Außen rutscht langsam weg, bis ihm eines Tages sogar egal wird, was er zu sich nimmt, nämlich isst. Die digital hergestellte Blase ist aber Ausschluss statt Anbindung an etwas Größeres, denn sie schließt ganz konkret andere Menschen und unsere Realität aus. Wenn das Verbleiben in der digitalen Blase Sucht wird, dann zeigt sich darin die Sehnsucht nach der verloren gegangenen homogenen Welt des Einheitsgefühls, nach einem Raum ohne Konflikte oder unlösbar erscheinender Probleme. Diese Sehnsucht bezeichne ich als Tiefenpsychologin als menschimmanent, als ubiquitär, das heißt eine, die sich auch in der Romantik zeigt, in Philosophie und Literatur, die sich auch im Liebesleben zeigt, in dem Wunsch, eins zu sein und zu bleiben, immer auf dieser Suche nach der einstig gefühlten Einheit. Real jedoch ist nicht diese digitale, sondern die gesellschaftliche Welt. Die gesellschaftliche Realität mit vielen einzelnen Fremden und mit vielen Fremdfaktoren. In dieser realen Welt können wir die Probleme, beispielsweise die der ökologischen Zerstörung unseres Planeten, nicht per Knopfdruck und Wischen verschwinden lassen. Etwas, das uns stört, können wir nicht wegklicken. Etwas, das wir jetzt nicht sehen wollen, können wir nicht umblättern. Unsere gesellschaftliche Realität ist nur veränderbar durch unser aktives Handeln, durch unser Zu-Wort-Melden. Das Überleben der Erde ist nicht wie ein digitales Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Es ist nur gemeinsam miteinander zu gestalten. Die neurobiologische Ebene. Dieses Abtauchen in die digitale Blase hat nicht nur tiefenpsychologisch, sondern auch neurobiologisch eine immense Bedeutung, denn es wirkt sich auf die Gestaltung unserer Nervenbahnen aus, ganz konkret auf unser Gehirn. Holen wir etwas aus. Am Anfang unseres Lebens besteht im Bereich unserer Nervenzellen Überfluss. Das menschliche Gehirn ist ein offenes, lernfähiges, überaus flexibles und anpassungsfähiges Organ. Die ungeheuer große Anzahl von potenziell lebensfähigen Verbindungen ist die Ursache für die Plastizität des jungen Gehirns, für seine Formbarkeit und seine flexible Veränderungsfähigkeit in der Reaktion auf äußere Reize. Es geht immer um Aktion und Reaktion. Kontakte, Verbindungen und auch ganze Nervenzellen, die nicht in funktionierende, aktive Netzwerke integriert werden können, die verkümmern langsam und werden später einfach auch wieder abgebaut. Du kannst es dir auch wie eine Autobahn vorstellen, die immer wieder genutzten Gehirnzellen, die repetitiv ausgeführten Tätigkeiten, die werden betoniert. Angrenzende Pfade in den Wald zum Spazierengehen, die wachsen zu, wenn sie nicht ausgetreten, also benutzt werden. Übrig bleibt ein fein herausgemeißeltes Gebilde hocheffizienter Netzwerke. Nicht aktivierte oder genutzte Schaltstellen verkümmern, werden geschwächt. Was bedeutet dies, diese biologische Tatsache in unserem Kontext? Wenn die digitale Welt immer mehr zur primären Beschäftigung der Heranwachsenden und zu ihrer gefühlt eigentlichen wird, dann hat auch das bestimmte Auswirkungen auf die Gestaltung der Gehirnnetzwerke. Bestimmte Netzwerke entwickeln sich bevorzugt, andere verkümmern. Neue wissenschaftliche Studien belegen tatsächlich, dass der stundenlange Gebrauch digitaler Medien die Gehirnaktivität stimuliert, biochemische Prozesse auslöst, solche, die nachhaltig Veränderungen im gesamten menschlichen Gehirn bewirken. So wird beispielsweise der haptische Sinn gestärkt, der Tastsinn, während das kreative Spielen, das Selbermachen, das Intuitive immer mehr in den Hintergrund verschwindet. Anders formuliert, klar ist das digitale Spiel mit Stiften auf dem Bildschirm zum Ausmalen einer Vorlage sehr praktisch. Aber was glauben wir, bevorzugt ein Kind, wenn es ab und zu mal Stifte in die Hand gedrückt bekommt, malen soll und die Stifte dann auch noch anspitzen soll? So warnt der Psychiater Dr. Gary Small in seinem Buch iBrain, wie die neue Medienwelt das Gehirn und die Seele unserer Kinder verändert. Übrigens als Basisbuch aus den 90ern sehr zu empfehlen. Er warnt davor, dass die digitale Revolution in unserem Gehirn, insbesondere in dem der Kinder, einen Evolutionsprozess in Gang setzen wird, der mit bisher nie dagewesener Geschwindigkeit voranschreitet und der bisherige Stufen psychischer Entwicklung neu definieren wird. Also nicht nur biologische, auch seelische Prozesse wie Kommunikation, Konfliktfähigkeit und so weiter verändern sich als Prozess des Erlernens. Schon heute ziehen viele Einzelne digitales Abschiednehmen dem realen, persönlichen vor. Klar, der geringste Widerstand, das Einfachste ist einfacher. Wenn unsere Kinder aber so aufwachsen, die nächsten Generationen, dann laufen sie Gefahr, dass sie gar nicht mehr wissen, wie Kommunikationsstrukturen anders, also real im Gegenüber, beispielsweise in einem Konflikt und insbesondere im Heraustreten aus einem Konflikt, wie diese funktionieren können. Denn diese Kommunikation, die menschliche, ist Lernstoff, ist Praxis, ist Training, das heißt ganz lebendiger Erfahrungswert. Das Fühlen und Mitfühlen lernen, insbesondere nicht verlernen. Was meint Dr. Gary Small mit seinen Äußerungen und worin liegt ganz konkret die Gefahr? Die Phasen menschlicher Entwicklung verlaufen in Lernetappen, sowohl neurobiologisch als auch psychologisch. Von der Wahrnehmung des Ichs ab dem ersten Lebensjahr langsam, über die Ausbildung von Kernzielen und Interessen im weiteren Verlauf des Lebens bis hin zum Erfassen einer Metaebene, in der der Mensch sich gesellschaftlich einzuordnen versteht, kritikfähig wird, abstrahieren kann von sich. Das ist ein Punkt, der nicht vor dem 18. Lebensjahr erreicht wird. Be the silent watcher. Diese schöne Beschreibung von Eckhart Tolle wird sich erst in den 20ern, wenn überhaupt, als Fähigkeit ausbilden können. Dazwischen liegt seit dem 2. Lebensjahr das konkrete Erlernen sozialer Fähigkeiten, das Wichtigste überhaupt. Denn hier geht es vor allem um die Praxis der Mitmenschlichkeit, die nur im Feld menschlicher Kommunikation dank vieler Schattierungen unserer Gefühle erlernt werden kann. Hier wird die Basis für Mitgefühl und Empathie gelegt. Amnesty International beschreibt Empathie gar als die Wiege der Menschheit. Und insbesondere im Kontakt mit fremden Kulturen, etwas, das für uns alle im Zeitalter der Globalisierung zur Normalität wird und auch werden sollte, da hilft nur eines, der Versuch, das Andere und das Fremde zu verstehen, einzuordnen, zu respektieren, anstatt es ab- und auszugrenzen, um sich selbst scheinbar sicherer zu fühlen. Empathie und Mitgefühl müssen im Umgang mit anderen regelrecht trainiert werden. Mit Mutter, mit Vater, mit zwei Müttern, mit zwei Vätern, mit Erzieherinnen. Dieses Mitgefühl und die Empathie sind weder digital zu reproduzieren am Bildschirm, noch durch soziale digitale Spiele zu ersetzen. Denn Gesten zu deuten, Mimik im Gesicht zu dechiffrieren, Gesichtsausdrücke zu identifizieren, all dies gilt als Basis der Mitmenschlichkeit und ist umso wichtiger im Umgang mit Menschen aus Kulturen, die uns fremd sind und die sich zunächst unserer gängigen kulturellen, soziologischen und psychologischen Interpretation entziehen. Wenn wir nicht sofort werten wollen, bewerten, um uns scheinbar sicherer zu fühlen, dann dürfen wir lernen, den Mitmenschen zu kennen. Das ist Training. Das heißt, die lebendige Erfahrung im Umgang mit anderen Gefühlen, mit allen Gefühlen, gehört zum Menschsein. Auch die Frustration. Sie ist überlebbar, dank eines anderen Menschen neben mir, der mich in meiner Verzweiflung sehen kann und achtet. Der mich in den Arm nimmt. Wenn der andere nicht da ist, oder wenn der andere nicht fähig ist, mich wahrzunehmen, dann bleibe ich mit meinem Frust allein, einsam. Miteinander sein bedeutet dementsprechend in einem empathischen Raum sein Selbst, sich selbst zu spüren und zum anderen über dieses gelernte Selbstwertgefühl eine Verbindung aufbauen zu können. Unser Selbst braucht dafür Erfahrungen. Es darf sich kennenlernen, schätzen lernen und über innere wie auch äußere Weite irgendwann Platz gewinnen, um sich zum anderen hin ausdehnen zu können, um den anderen irgendwann auch erfassen zu können. Dies geschah bisher mehr oder weniger über das ganz normale Leben. Die Praxis von Meditations- und Chakrenarbeit, von Seelenreisen, diese Praxis hilft uns natürlich, das ganzheitliche Selbst zu unterstützen, uns wahrzunehmen, über das wir spirituelle Räume auch ansteuern können, uns in Verbindung des Ganzen erleben können. Wenn Menschen allerdings zu früh und zu viel im virtuellen Raum abhängen und die digitale Welt der realen Wirklichkeit vorzuziehen beginnen, dann haben diese Kinder und dann haben wir alle ein Problem. Denn uns wird die Grundlage für eine fühlende Interaktion mit unserer Umgebung fehlen. Sie wird uns entzogen. Denn nicht der Monolog mit einer Scheibe, sondern der Dialog mit anderen führt das Menschsein an. Ich denke, dass das Überleben unseres Planeten von unserer aller Fähigkeit abhängen wird, mitzufühlen und darüber zu bewussten, liebevollen Gestalterinnen unserer Realität zu werden. Den oder das andere weder auf- noch abzuwerten, sondern in Ebenbürtigkeit begegnen zu können. Das ist ein lebenslanger Prozess, ein Lernprozess, und das scheint mir die Voraussetzung für eine Ethik der Mitmenschlichkeit zu sein. Für eine Welt, in der auch unsere Enkel noch gerne leben wollen, brauchen wir daher eine echte, das heißt, von Ökonomieinteressen freie Auseinandersetzung bezüglich des Nutzens und der Gefahren einer digitalisierten Welt. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast einen Einblick in die Thematik Digitalisierung und Mitgefühl gegeben hat. Bist du daran interessiert, noch tiefer in die seelischen Zusammenhänge und neurologischen Einsichten einzusteigen, auch um das Thema jetzt ganzheitlich anschauen zu können, dann empfehle ich dir tatsächlich meinen Ratgeber »Die Digitalisierung der Kinderstube – Miteinander leben oder nebeneinander existieren«, erschienen bei Edition Welten 2019. Überall im Handel, auch online, auch bei Tradition und anstatt bei Amazon über Buch 7 zu bestellen. Ich danke dir und bis bald. Clara Welten.